Chip and Charge,
der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert auf meinsportpodcast.de.
Andrei Rublev, nach Wochen der Formschwäche gewinnt er die Mutua Madrid Open. Und Iga Świątek gewinnt in einem Finale gegen Aryna Sabalenka, über das wir wahrscheinlich noch lange sprechen werden. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Chip in Charge, dem Tennis Talk. Mein Name ist Andreas Thies, man erkennt mich sonst an einer anderen Stimme. An meiner Seite wie immer wieder Philipp Joubert. Hallo Philipp.
Hallo Andreas.
Ja, es tut mir leid, dass die Stimme heute nicht ganz da ist. Ich war die letzte Woche komplett krank, beziehungsweise die letzten anderthalb Wochen komplett krank. Und am Freitag ist mir die Stimme weggegangen. Und die kommt so langsam wieder. Ihr hättet mich gestern hören sollen.
Ich habe es
gestern schon versucht mit der Aufnahme, ne?
Ja, also mein Vater hatte sowas auch vor ein paar Wochen und der hat sehr lange gekrächzt. So krächzt sie nicht mehr, aber gestern hat sie schon sehr hart angehört.
Ich hoffe, es ist für alle Hörerinnen und Hörer hinnehmbar, dass ich meine Stimme hier so im Moment präsentiere. Beim nächsten Mal nach dem Turnier in Rom ist die Stimme auf jeden Fall wieder besser. Wir wollen allerdings über diese Mutua Madrid Open sprechen, weil die haben eine ganze Menge an Schlagzeilen geliefert. Und als allererstes, bevor wir über das Turnier an sich sprechen, muss ich nochmal darüber sprechen. Es ist das zweite Mal, dass wir so ein 12-Tage-Turnier erlebt haben in Madrid. Wir kennen das auch Indian Wells und Miami. Da sind wir dran gewöhnt, auch Miami wird irgendwann mal lang. Aber letzte Woche kamen dann noch einige Absagen, einige Walkovers, einige Aufgaben dazu bei den Herren gerade, die ja eigentlich den zweiten Teil des Turniers immer so ein bisschen für sich haben. Und das Turnier hat sich letzte Woche schon sehr gezogen irgendwann.
Ja, stell dir vor, es wäre ein reines Herrenturnier gewesen. Also das wäre ja wirklich katastrophal, weil
absolut.
Bei Grand Slams hast du bei Männern noch den Vorteil, die spielen wenigstens Best of Five. Also dann kann ein Match mal mit Glück auch zwei ersetzen. Aber hier hatten wir irgendwie einen Tag, wo, was waren 76 Minuten oder so, gespielt wurde. Ist dann natürlich einfach, geht gar nicht. Wir wissen, es wird so bleiben. Vor allem, wenn sich noch mehr auf diese großen Events konzentriert werden wird in der Zukunft. Also daran wird sich nichts mehr ändern. Aber ich stimme dir zu und ich frage mich auch, ob es wirklich so viel einfacher ist jetzt für die, was man im Englischen immer diese Casual Fans, so diese Durchschnittsfans nennt, das zu verfolgen. Weil wenn man irgendwie an Tennis Interesse hat, dann weiß man normalerweise an so einem Tag, ja, wenn ich einschalte, irgendein Match wird schon laufen. Mhm. Und wenn es einem dann egal ist, wer spielt, dann sieht man halt irgendein Match. Aber wenn man jetzt wirklich gucken muss, dass man um 18 Uhr bis 19.17 Uhr das eine Match mitnimmt, dann hat man halt auf einmal Zustände wie in anderen Sportarten. Und ich weiß nicht, ob man die Vorteile von anderen Sportarten dadurch bekommt.
Ich glaube auch nicht, dass man die Vorteile von anderen Sportarten bekommt. Auch Elena Rybakina hat sich ja zum Beispiel geäußert, hat gesagt, sie ist keine Fanin von diesen 12-Tages-Turnieren. Es zieht sich wohl sehr und dann ja auch vor Ort bleiben etc. Wir hatten dazu noch neue Regeln. Wir haben noch das Doppelturnier bei den Herren gehabt, was erst am zweiten Dienstag dieses Turnier stattfand. Das heißt, dass auch am Wochenende einige Leerzeiten waren, obwohl wir das Frauenturnier im Doppel dann noch hatten und obwohl wir noch ein relativ großes Feld hatten. Aber auch da gab es schon Leerzeiten. Also wir haben eigentlich eine Woche lang ist so ein Turnier vor sich hingeplätschert, was eigentlich ein großes Highlight in der Vorbereitung auf die French Open sein sollte.
Tja, und dann war ja das Spannende auch noch bei diesem Doppelturnier, das habe ich aber erst im Nachhinein verstanden, dass die Spieler dann ja auch erst anreisen durften. Also die sollten bloß bitte auch nicht die Anlage bevölkern, ergo die sollten bitte auch nicht im Hotel sein, was der Veranstalter bezahlt. Also das war eine richtig schöne Kostensparmaßnahme, die jetzt keinen so radikalen Unterschied gemacht hat. Und ja, ich meine, wir wissen, Madrid ist ein Turnier, was immer mit Schwierigkeiten zu kämpfen hat. Und ich finde, es hat so seinen eigenen Charme. Aber er kann häufig eben nicht mit den anderen großen Turnieren mithalten, die wir in Europa haben. Und es ist vielleicht besser gelaufen als im letzten Jahr. Aber alles immer noch nicht ganz so ideal in Madridland.
Und wir erleben jetzt in den nächsten zwei Wochen das Turnier in Rom, was dann ja das Highlight oder der Höhepunkt der French Open Vorbereitung sein soll. Die Männer kriechen auf allen Vieren Richtung Paris.
Und ja, wenn sie überhaupt noch hinkriechen.
Wenn sie noch hinkriechen, ja. Wenn sie es überhaupt noch schaffen, hinzukriechen. Bei den Frauen können wir allerdings sagen, dass wir hier ein wirklich großartiges Turnier erlebt haben und wahrscheinlich auch erleben werden, dann in Rom. Aber darüber sprechen wir dann in zwei Wochen. Und wir haben, bevor wir auf jetzt das Frauenturnier zu sprechen kommen, müssen wir noch einmal den Boulevard abdecken, weil man kennt uns ja auch so ein bisschen als die beiden Boulevard-Tennis-Journalisten. Philipp Tsitsidosa ist Geschichte.
Vielleicht nicht die allergrößte Überraschung, ne?
Nee, nee.
Also es wirkt ja sehr intensiv und wir wissen, an Tsitsipas ist auf jeden Fall auch ein Poet verloren gegangen. Ich glaube, Badosa guckt ein bisschen nüchterner aufs Leben drauf und trotzdem war es ja irgendwie ganz süß, dass die beiden sich gefunden hatten. Ich bin jetzt nicht so viel, wie alle wahrscheinlich schon gemerkt haben, auf sozialen Medien unterwegs. Von da habe ich jetzt wahrscheinlich auch jetzt nicht zu viel von den beiden gehabt, sondern fand es irgendwie ganz knuffig. Ist jetzt aber vielleicht auch nicht die riesige Überraschung, dass sie nicht zusammengeblieben sind. Und erklärt jetzt dann allerdings vielleicht auch das Abschneiden in Madrid, unter anderem von Tsitsipas und auch von Badosa, ist vielleicht doch jetzt ein bisschen viel los gewesen in den letzten Wochen.
Letztes Jahr bei den French Open hatten sie ihre Beziehung öffentlich gemacht und seitdem waren sie so ein kleines bisschen das Glamour-Traumpaar des Tennis. Aber das hatte sich in den letzten Monaten dann auch schon auf ein Normalmaß heruntergeschrumpft. Also Tsitsipas sind nicht mehr. Das bleibt wahrscheinlich unsere einzige Glamour- und Nachricht, die wir in diesem Podcast haben werden, weil jetzt werden wir uns auf das Sportliche konzentrieren. Das Sportliche, damit müssen wir bei den Frauen anfangen, hat alles überstrahlt in den letzten zwei Wochen von einem Finale, an das wir wahrscheinlich noch sehr lange denken werden. Iga Świątek hat zum ersten Mal die Mutua Madrid Open gewonnen. Im Finale gegen Aryna Sabalenka gewann sie mit 7:5, 4:6, 7:6, 9:7 im Tiebreak des dritten Satzes, nachdem sie mehrfach Matchbälle abgewehrt hat. Wir haben wahrscheinlich das Match des Jahres erlebt. Es muss sich schon jedes andere Match anstrengen, hier drüber zu gehen.
Ja, und wir hatten ja letztes Jahr auch schon so ein gutes Finale hier zwischen den beiden. Also die passen natürlich auch einfach spielerisch richtig gut zusammen, weil sie irgendwie total unterschiedliche Spielerinnen sind und dann aber auch keinen so unterschiedlichen Ansatz haben. Also ich glaube, wir können eins mal wieder festhalten, das werden wir nachher auch bei den Herren sehen. Madrid passt einfach nicht so richtig in ihre Reihenfolge dieser Sandplatzturniere rein. Und früher, als Madrid so größer wurde, Anfang der 10er Jahre, war auch immer so ein bisschen die Annahme, das ist jetzt eher eine Vorschau auf Wimbledon als auf die French Open, weil der Ball eben recht schnell fliegt. Ich würde sagen, wir haben ja auch sehr viel Angriffstennis, eher wenig Defensivtennis gesehen. Das wird sich jetzt in Rom und auch in Paris ändern. Und hier haben wir eben zwei Spielerinnen, die, wenn auch auf ganz unterschiedliche Art und Weise, natürlich Angriffsspielerinnen sind. Ist ja eben nicht so, dass Świątek als eine ist, die nur in der Abwehr hängt, sondern die will es ja über die Offensive lösen und die macht das halt klassisch über den Topspin, während Sabalenka ein flacheres und wuchtigeres Spiel hat. Und beide waren hier auch die besten Angriffsspielerinnen der Woche oder der letzten anderthalb Wochen, auch mit ganz unterschiedlichem Weg, wie wir ja gesehen haben. Ich meine, Sabalenka musste sich strecken, hätte zwei, dreimal auch rausfliegen können, auch gegen eine quasi ebenbürtige Rybakina, wenn Świątek wieder durchgeflügt ist. Aber am Ende eben zwei so offensive Spielerinnen, die ich finde, eigentlich auch vom Matchup her besser passen, als es jetzt bei Świątek und Rybakina zum Beispiel der Fall ist und auch vielleicht sogar als bei Rybakina und Sabalenka. Aber das muss man ein bisschen gucken, wie sich es entwickelt. Und ich würde sagen, es ist ein sehr würdiges Matchup, was wir hier an der Spitze sehen. Können nur hoffen, dass wir es natürlich häufiger sehen in der Zukunft.
Ja, das hoffen wir tatsächlich, dass es häufiger zu sehen sein wird. Ich finde, dass die beiden sich extrem gut ergänzen in ihrem Spiel. Bei Sabalenka dieses viel hilft viel, also immer wirklich wieder drauf und dieser gute Aufschlag und Świątek steht fast an der Grundlinie und nimmt diesen Return entgegen. Selber spielt sie einen exzellenten Return, kann mit ihrem Vorhand Topspin halt eine ganze Menge an Rotationen und an Höhe in ihren Bällen entwickeln und auch das macht Sabalenka nicht allzu viel. Die haut da wieder mit kompletter Wucht drauf und wird am Ende dann wieder versuchen, mit all ihrer Power, die sie hat, diese Punkte dann zu machen. Und ich finde, das ergänzt sich gut. Das sind nicht die absolut überlängsten Ballwechsel. Wir werden das nicht erleben, dass wir einen Grundlinienduell über 20, 25 Schläge erleben werden. Aber das war so eine Intensität, die wir erlebt haben in diesen mehr als drei Stunden. Das war das längste WTA-Finale 2024, dass ich jedenfalls diese langen Ballwechsel gar nicht vermisst habe während dieses Matches.
Ja, sind wir ehrlich, gab es eben auch gar nicht so viele im Turnier. Ich hatte irgendwie bei den Herren gibt es ja bessere Statistiken, immer mal wieder bei Matches reingeschaut. Da war es teilweise irgendwie so, dass es 90% unter 6, 7 Schläge war. Das sieht man selbst auf Hardcourts teilweise nicht. Also das passiert hier, aber es würde wahrscheinlich auch bei den French Open so sein. Also da könnte ich mir vorstellen, also da wäre Świątek für mich klarere Favoritin, weil dann der Court wahrscheinlich wirklich ihren Spin mehr annimmt und sie den auch breiter bekommt. Aber auch da würde ich nicht erwarten, dass das jetzt zu ewig Ballwechseln führen würde. Und ich meine, Świątek hier zu sehen, wirklich ein Gedanke, der mir nochmal kam. Irgendwie ist es, als hätten wir Setman-Reihe rechtshändigen Nadal. Dahingehend, was wäre passiert, wenn Nadal eben rechts statt Linkshänder gewesen wäre? Er wäre wahrscheinlich immer noch einer der besten Spieler aller Zeiten gewesen. Es hätte aber natürlich sein können, dass er nicht alles überragend geworden wäre, einfach weil das Linkshändersein im Tennis so ein großer Vorteil ist. Und sie ist dahingehend wirklich einfach ein bisschen vielleicht in der Theorie mit einer besseren Rückhand und einer leicht schwächeren Vorhand alleine durch das Rechtshändersein ausgestattet. Und es ist faszinierend zu sehen, wie sich ihre Karriere entwickeln wird und wie sich hier auch entwickelt hat. Wir müssen ja sagen, war jetzt für sie der erste Sieg in Madrid, während es bisher das Turnier von Sabalenka war. Jetzt hat sie alle großen Sandplatztitel bis auf Charleston schon einmal gewonnen und ist immer noch nur 23. Also schon eine erstaunliche Geschichte.
Es ist eine erstaunliche Geschichte und sie ist insgesamt durch dieses Turnier ziemlich durchgecruised. Sie hatte einen Schluck auf gegen Beatrice Haddad-Meier im ersten Satz, als sie 4-6 unterlag. Aber den hat sie relativ schnell wieder gerade gerichtet. 6-0 und 6-2 gegen die Sätze 2 und 3 an sie. Aber erste Runde Ji Yuwang, zweite Runde Sorana Kirstea, die überhaupt keine Chance hatte beim 6-1. 6-1 übrigens das absolut gleiche Ergebnis wie in Doha ein paar Wochen vorher. Sara Sorribes-Tormo mit 6-1, 6-0 nach Hause geschickt und dann auch gegen Madison Keys keinerlei Probleme gehabt beim 6-1, 6-3. Und dann sehen wir sie gegen ihre Hauptkonkurrentin, das müssen wir einfach so sagen, Aryna Sabalenka. Und auch hier behält sie den Kopf oben. Und vor allen Dingen auch, was mir hier wieder imponiert hat, war ihre Nervenstärke, weil sie hat zwei Matchbälle gegen sich abwehren müssen und hat diese Matchbälle auf atemberaubend gute Art und Weise abgewehrt. Und was ich inzwischen sehr mag, ist, da ist kein Zögern bei Iga Świątek mehr, dass sie in irgendeiner Weise das Nachdenken kommt, sondern sie ist sehr, sehr entschlossen, sie ist sehr kompromisslos und sie sagt sich, na gut, dann halt der nächste Ball und der funktioniert dann und das funktioniert in den größten Teilen.
Ja, das ist natürlich auch der Typ von Spieler und Spielerin, die sich immer weiterentwickelt, ne? Ja. Und das hat sie gemeinsam mit den Herren und auch mit Serena, die die letzten 20 Jahre so dominiert haben. Die sind über die Zeit immer besser geworden und sie wird auch immer besser. Es natürlich kann sein, dass es endlich ist und dass das Talent am Ende nicht so groß ist wie bei den dominanten Spielern und Spielerinnen, die wir gesehen haben, aber die Mentalität ist da. Und gerade die von dir angesprochene Matchbälle, diese 20 Minuten ums Ende herum, würde ich sagen, die waren ja einfach extrem eng. Und dass Świątek da, wie du sagst, nicht zögert, sondern in den Momenten durchzieht und eben auch wirklich nicht in irgendeine Art von Defensive fällt, sondern selber die Entscheidung sucht, das ist, das ist erstaunlich, weil man es selten sieht mit jemand, der diese Anlagen hat und sich das dann am Ende auch wirklich traut, so umzusetzen.
Iga Świątek hat in einem fantastischen Finale dieses Turnier, diese Mutua Madrid Open gewonnen gegen die Titelverteidigerin Aryna Sabalenka, die ihrerseits hatte im Halbfinale ein ähnlich spannendes Match zu überstehen, als sie gegen Elena Rybakina gewann mit 1-6, 7-5 und 7-6. Und wir können es jetzt nochmal sagen, dieses Turnier in Madrid hat nochmal unter Beweis gestellt, dass wir im Moment quasi so diese Big Three haben. Coco Gauff kommt da noch mit dazu, die ist im Moment nicht in der Form, um mit den dreien vorne mitzuhalten, aber diese drei Spielerinnen bestimmen im Moment schon die Geschicke des Frauentennis und sie sind fast auf Augenhöhe und das macht die Sache ja wirklich herausragend spannend für die Zuschauerinnen und Zuschauer.
Ja, und ich würde es auch als ein mittelfristiges Zeichen sehen. Also Sabalenka, die wissen wir, die kann auch bei den French Open eine Rolle spielen, aber die hat sich damit, würde ich sagen, auch nochmal für Wimbledon in Position gebracht. Ähnliches für Rybakina, die da bisher einmal gewonnen hat, aber im letzten Jahr wahrscheinlich durchaus auch eine Chance gehabt hätte, wenn sie durch das Jabeur-Match gekommen wäre. Und die beiden, würde ich sagen, stehen jetzt schon mal exzellent für Wimbledon da. Wir wissen, das liegt Świątek nicht so. Also da würde ich jetzt noch nichts reinlesen. Und bei den French Open sind beide hinter Świątek, aber jetzt nicht mit riesigem Abstand. Also man kann wahrscheinlich wirklich einfach sagen 1, 2, 3. Nicht mit überragend Świątek vorne und dann die anderen beiden fallen ab, sondern einfach es ist 1, 2 und 3 wie auf so einem Treppchen. Und ja, es hat sich sortiert. Es ist die Möglichkeit, dass Gauff da wieder reinstößt im Sommer. Aber auch so, finde ich, reicht es ja erstmal, dass da drei oben stehen und jetzt seit eigentlich ziemlich genau 2 Jahren sehr exzellente Leistungen bringen.
Mich hat dieses Turnier von Aryna Sabalenka extrem beeindruckt. Nicht nur das Halbfinale gegen Rybakina, dann hatte sie Matchball gegen Iga Świątek. Vorher Mira Andreeva, klar, die Grenzen aufgezeigt, aber sie hatte ein schwieriges Turnier. Und vor allen Dingen hatte sie ein schwieriges Turnier gegen Spielerinnen, die ihr auf verschiedene Arten und Weise unangenehm sein können. Magda Linette in der zweiten Runde in drei Sätzen. Dann Robin Montgomery, die ein herausragendes Turnier hier gespielt hat, nur ganz knapp im dritten Satz mit 6-4 gewonnen. Dann die Informspielerin Danielle Collins mit 4-6-6, 4-6-3 besiegt. Mira Andreeva, ich habe es gesagt, ein bisschen in die Schranken gewiesen und dann gegen Elena Rybakina. Mich hat dieses Turnier von Aryna Sabalenka mehr als beeindruckt. Wir kennen ihre Geschichte, dass vor wenigen Wochen ihr Ex-Freund gestorben ist, damals in Miami, und dass sie durchaus vielleicht auch andere Dinge im Kopf hat momentan. Aber sie hat ja nicht ein einziges Mal aufgehört, dass sie gesagt hat, okay, mach jetzt mal ein paar Wochen Pause, sondern hat weitergespielt. Und wie sie im Moment weiterspielt, das ist mehr als beeindruckend.
Ja, und eigentlich hat sie, ich habe es jetzt nicht genau nachgezählt, aber dürfte ziemlich genau stimmen, hier jetzt genauso viele Matches gewonnen wie seit den Australian Open. Also sie hat sich hier teilweise extrem durchbeißen müssen. Ich würde sagen, das gegen Collins war wahrscheinlich ein entscheidendes Match, dass sie das hat drehen können. Und das gegen Rybakina war, glaube ich, einfach ein wichtiges Ausrufezeichen, nachdem sie ja am Anfang des Jahres in Brisbane so klar verloren hat und ja auch den ersten Satz so klar verloren hat, war ein wichtiges Ausrufezeichen. Und dass sie dann trotz dessen, dass sie mehrere Stunden mehr auf dem Court stand als Świątek, der dann im Finale auch fast ebenbürtig war. Also für sie wirklich ein exzellentes Turnier. Ich bin fast gespannt, ob sie Rom spielt oder ob sie da vielleicht früh rauszieht, ob das nicht jetzt unter Umständen gereicht hat an Dings. Aber das werden wir dann rausfinden in den nächsten Tagen. Und ja, ich glaube, wir wissen ja mittlerweile, was wir von Sabalenka bekommen. Wir bekommen diesen Kampfgeist, den Willen, dann diese sehr entschlossene Attitüde auf dem Platz. Und das hat sich hier jetzt nach ein paar Wochen, die eben aus verschiedenen Gründen nicht so gut gelaufen sind, wirklich nochmal unter Beweis stellen können.
Darf ich ein Wort der Kritik noch äußern?
An mir oder an ihr?
Ach, an dir natürlich überhaupt nicht. An Sabalenka. Ich glaube, ihr Stöhnen wird irgendwann zu einem Problem werden, weil sie stöhnt in den Schlag der Gegnerin rein inzwischen.
Ja, ich meine, wir sind 6 Wochen von der britischen Presse entfernt. Und ich meine, ich erinnere mich noch, als ich da gewohnt habe, ich meine fast, ich war bei dem Match, ich kriege es aber nicht mehr ganz zusammen, vielleicht bilde ich es mir jetzt auch ein, wo damals Michelle Larcher de Brito auf einem Außencourt gespielt hat und die BBC ist mit Richtmikrofonen hingegangen und hat das alles gemessen und übertragen und irgendwer wird schon auf die Idee kommen, sowas zu machen. Ist im Bereich des Möglichen. Und ne, sie ist ja durchaus eine streitbare Figur. Ich glaube, eine, der sehr viele Sympathien zufliegen, aber auch eine, die manchem auf die Nerven gehen kann. Und daher wäre ich jetzt nicht überrascht, wenn das passieren würde in Großbritannien.
Sabalenka also im Finale unterlegen gegen Iga Świątek. Über Elena Rybakina und Madison Keys, die beiden Halbfinalistinnen, müssen wir natürlich auch sprechen. Elena Rybakina hat ihrerseits eine sehr, sehr bemerkenswerte Aufgabe hinter sich gebracht im Viertelfinale, als sie gegen ihre Landsfrau Julia Putintseva mit 4-6, 7-6 und 7-5 gewann und da dort auch schon Matchbälle abwehren musste und dort auch schon 2-5, glaube ich, im dritten Satz zurücklag und dann keine Fehler mehr gemacht hat. Julia Putintseva war hinterher schwer verärgert ob dieser Niederlage, aber Rybakina hat sich auch dort durchgebissen und Rybakina hat meiner Meinung nach auch ein sehr überzeugendes Turnier geliefert. Sarah Bejlek 6-1, 6-3, Maja Scherif 6-1, 6-4, Lucia Bronzetti 6-4, 6-3. Nur dieses Halbfinale gegen Sabalenka ging dann ganz knapp verloren, was wirklich eine 50-50-Geschichte war. Rybakina muss sich um ihre Form momentan auch keine Gedanken machen.
Ja, würde ich zustimmen. Und das Match war ja dann durchaus gerade zum Ende amüsant gegen Putintseva. Ich meine, es war 2-5, 15-40. Und von da ist sie dann wiedergekommen. Und dann, klar, der typische Ausraster, den wir eben von Putintseva sehen und auch der klassische Handschlag am Netz, den wir eben auch schon so häufig von Putintseva gesehen haben, auch der sehr verärgert, aber eben, das gehört ja durchaus zum Tennis dazu. Und Rybakina, müssen wir eben auch sagen, was hat die jetzt? 5 Niederlagen aufs Jahr bei ungefähr 30 Siegen. Das ist eine extrem gute Bilanz. In anderen Jahren würde sie damit wahrscheinlich auch im Race an Nummer 1 stehen und hätte sie bei den Australian Open diesen Tiebreak besser überstanden gegen Blinkova, dann wäre sie jetzt wahrscheinlich auch im Race weiter vorne, weil sie einfach genug Punkte noch gesammelt hätte im Turnier. French Open hat sie in der Vergangenheit nicht schlecht abgeschnitten, also ist möglich, dass sie da auch weiterkommt, aber da würde ich wirklich die anderen beiden in dem direkten Duell bei vorne sehen. In Wimbledon wäre ich mir nicht so sicher und ich frage mich, ob sie da dann auch schon einen gewissen Druck spüren wird, weil jetzt ist sie seit 2 Jahren wirklich ziemlich oder zumindest seit 1,5 Jahren wirklich an der Spitze und in den Grand Slams hat es aber noch nicht so geklappt, wie sie will. Und ich kann mir vorstellen, dass sie da schon langsam ein bisschen drauf schielt. Weil auf der Tour hat sie jetzt bewiesen, dass sie Top 3 ist, dass sie diese Konstanz auch hat, auch in diesem Jahr, eben wirklich exzellente Resultate. Bisschen hat sie noch zu knabbern bei den Grand Slams. Und da bin ich total gespannt, wie das bei ihr laufen wird.
Da bin ich auch gespannt. Also Elena Rybakina mit einer guten Form. Und wer hier überzeugt hat, und das wirklich sehr, sehr überraschend und das quasi aus dem Nichts, das war Madison Keys. Die hat hier das Halbfinale erreicht, hatte dort gegen Iga Świątek keine Chance, aber vorher gegen Ons Jabeur gewonnen, gegen Coco Gauff in 3 Sätzen gewonnen, was ein intensives Duell war, wo Madison Keys am Ende die war, die weniger Fehler gemacht hat. Ludmila Samsonova besiegt, Irina Camelia Begu in der 2. Runde besiegt und endlich mal wieder ein gutes Ergebnis für eine Spielerin, die so häufig verletzt ist und die, ja, immer zusehen muss, gerade in der Zeit, wenn sie fit ist, dass sie gute Ergebnisse bekommt. Und das Lustige ist ja, sie bekommt ja die Ergebnisse. Wenn sie fit ist, gehört sie zu den besseren Spielerinnen auf der Welt. Es ist so bitter, dass sie so häufig verletzt ist.
Ja, und sie hat so gefühlt 3 bis 5 Turniere im Jahr, wo es für sie gut laufen kann. Wimbledon, US Open, hier, manchmal in Australien. Und darüber hinaus dann eben wirklich nicht, ja, das sagst du schon, nicht konstant, nicht fit genug. Und ich würde das hier dann eben auch eher wieder als ein Fingerzeig Richtung Wimbledon sehen. Ich glaube, es ist auch das einzige Grand-Slam-Turnier, was sie realistischerweise noch gewinnen kann, weil da einfach die Konkurrenz an der Spitze nicht ganz so dicht ist, wie jetzt zum Beispiel bei den Hardcore-Grand-Slams oder auf Sand. Aber da müsste dann schon sehr viel zusammenkommen, dass das wirklich nochmal bei ihr zur Realität wird. Aber hier in der Woche hat sie ja gezeigt, was sie kann. Also der Court oder was hier wirklich so ist, der Flug des Balls ist halt schnell. Und das hat sie für sich genutzt und trotzdem hat sie genug Zeit am Ball gehabt, weil es eben ein Sandplatz ist und hat deswegen nicht so krass gestreut. Und gerade eben wirklich die Siege gegen Goff und gegen Jabeur finde ich für sie extrem positiv. Und ich würde jetzt nicht so viel reinlesen wollen für den Sand, aber ich kann mir vorstellen, wenn sie sich verletzungsfrei nach Großbritannien rüber rettet, dass da dann für sie in diesem Jahr nochmal was gehen könnte.
Ich wollte ja auch gerade sagen, dass ein Ergebnis wie das von Madison Keys in Madrid eigentlich genug Aufschluss geben sollte, dass man in die Ergebnisse von Madrid nicht so viel für den Sand herauslesen sollte, gerade was so Richtung Paris angeht.
Ja, ich meine, sie hat mal in der Vergangenheit, meine ich, Viertelfinale in Paris gespielt und hat auch mal ein Halbfinale in Rom, aber trotzdem ist sie für mich jetzt nicht so die Sandplatzspielerin, zumindest jetzt nicht mehr. Sie war früher athletischer, stand meiner Meinung nach besser zum Ball und jetzt ist sie erfahrener, geht nicht mehr ganz so viel Risiko, hat aber dadurch meiner Meinung nach auf Sand ein bisschen eingebüßt. Da sehe ich sie zum Beispiel in Wimbledon, wo Erfahrung einfach so extrem wichtig ist, dann schon eher am Zug und würde da jetzt eben auch nichts reinlesen wollen, aber bin zum Beispiel total gespannt, ob sie eine ist, die in Wimbledon nochmal was reißen kann. Und da würde ich ihr zutrauen, fast alle von der Spitze auch besiegen zu können. Ob sie mehrere besiegen kann, das ist immer die Frage, aber dass sie da, weiß ich, eben die Jabeur-Sabalenkas dieser Welt in Gefahr bringt, das kann ich mir schon vorstellen.
Liebe Hörerinnen und Hörer, sollte Madison Keys gesund nach Wimbledon kommen, wird kein Weg daran vorbeigehen an einem mindestens Halbfinaltipp von Philipp Joubert in unserer Vorschau auf Wimbledon.
Gegen Caroline Garcia natürlich.
Gegen Caroline Garcia, genau.
Und da Muguruza zurückgetreten ist wenigstens eine, die ich da nicht hintippen muss.
Ja, genau. Was machen wir aus dem Ergebnis von Ons Jabeur? War das der Schritt in die richtige Richtung? Weil Viertelfinale hier, Leyla Fernandes und Jelena Ostapenko besiegt. Sie hat gute Phasen gehabt. Auch gegen Madison Keys hat sie den ersten Satz 6-0 gewonnen. Hätte das Match in 2 Sätzen gewinnen können, hat sie es am Ende nicht gemacht. Aber nach den Wochen, in denen, und Monaten ja auch, in denen Ons Jabeur so ein bisschen mit Verletzungen zu tun hatte, mit Formschwäche zu tun hatte, hatte ich das Gefühl, dass das wieder ein Schritt in die richtige Richtung war.
ich würde fast sagen, Vollkatastrophe verhindert. Also sie stand hier vor knapp nur in den 100 im Race drin, ist jetzt mal auf 41, hat sich also stabilisiert. Wenn jetzt die ganzen Punkte rausfallen, geht es nicht gleich ganz weit nach hinten. Denn das kann ihr durchaus passieren, dass sie im Sommer auf einmal dasteht und die Nummer 29 oder so in der Weltrangliste ist, weil sie jetzt eben so viele Punkte zu verteidigen hat. Und ich glaube, das ist erstmal wichtig. Auf der anderen Seite, glaube ich, war es für sie gut, so ein Resultat nochmal zu haben, weil es scheint ja wirklich ihr der erste dringliche Wunsch in ihrem Leben scheint zu sein, einen Grand Slam zu gewinnen, der zweite ein Kind zu bekommen, und man wünscht ihr doch, dass sie irgendwie beides hinbekommt. Und sind wir ehrlich, die einzig ganz realistische Chance wird wahrscheinlich Wimbledon in diesem Jahr sein. Ich glaube nicht, dass sie bei den French Open zum Beispiel Świątek schlagen kann. Und von daher da jetzt langsam wieder hinzukriechen und so ein bisschen Sicherheit zu finden, das wird ihr gut tun. Und dann eben nochmal abgesichert zu haben, dass sie nicht ganz so schlimm wird zurückfallen in der Weltrangliste. Also ich glaube, beides war wichtig. Spielerisch würde ich sagen, da waren gute Phasen dabei, aber auch weniger gute. Man hat es ja exemplarisch in dem Match gegen Keys gesehen, wo sie irgendwie, meine ich, 8 von 9 Games am Anfang gewonnen hat und dann am Ende aber auch quasi genauso viele wieder raus verloren hat. Also das ist noch nicht konstant da, aber ich glaube, wenn sie es schafft, alles in Wimbledon in den Rasen reinzulegen, dann hat sie da noch einmal eine Chance, ein Grand Slam Turnier zu gewinnen.
Ein Wort noch zu Coco Gauff, die hat hier das Achtelfinale erreicht, unterlag dort Madison Keys auf einem Boden, der ihr eigentlich liegen sollte. Er gibt ihr genug Zeit, um die Vorhand richtig anzusetzen, wenn sie in der Vorhand angespielt wird, der quasi einem Hartplatz gleicht. Auch alle Spielerinnen und Spieler haben gesagt, dass dieser Boden gleicht einem Hartplatz. Und dann rausgegangen gegen Madison Keys. Sie ist momentan noch nicht in der Form.
Nee, während ich jetzt gerade am Reden bin, gucke ich auch nochmal nach, weil ich wissen wollte, wie ihre Bilanz dieses Jahr gegen Top 20 Spieler oder Spielerinnen aussieht. Und ich kann mir vorstellen, dass es recht schwach ist. Ja, 0-3 in diesem Jahr. Das hatten wir letztes Jahr ja zum Beispiel immer bei Alexander Zverev rausgestrichen. Das ist natürlich eigentlich nicht würdig, um in den Top 5 zu stehen. Und da steht sie im Race drin. Was daran liegt, dass sie bei den Australian Open gutes Resultat hatte und am Anfang des Jahres sie im Auckland gewonnen hat. Aber es ist bei weitem noch nicht überzeugend. Jetzt ist der Druck natürlich nicht mehr so groß wie im letzten Jahr, weil sie diesen Sommer hatte, weil sie die US Open gewonnen hat und sie bei Grand-Slam-Turnieren mittlerweile eigentlich mehr Konstanz hat als auf der Tour. Trotzdem, im Moment fehlt ganz klar was. Also es sind zu viele Doppelfehler drin, die Vorhand ist wieder mehr Schwäche, sie kann sie im Moment auch nicht so sehr ausgleichen durch ihre Beinarbeit und von daher, ja, ist das im Moment kein glücklicher Platz in Top 5, aber jetzt auch keiner, der von einem ganz starken Resümee unterstrichen ist.
Also Coco Gauff hier im Achtelfinale raus. Das Doppelturnier, das haben zwei Spielerinnen gewonnen, die vorher noch nie zusammen gespielt haben. Christina Buxa und Sara Soremus-Tormo im Finale gegen Barbora Krejcikova und Laura Siegemund. 6-0, 6-2. Da muss man allerdings auch dazu sagen, Barbora Krejcikova, also rabenschwarzes Licht, lichthell gegen das, was Barbora Krejcikova an diesem Doppelfinaltag hatte. 6-0, 6-2 für eine Paarung, die wir wahrscheinlich bei Olympia sehen werden. Krejcikova und Siegemund können endlich wieder zusammenspielen, weil Krejcikova halbwegs wieder fit ist. Das auf jeden Fall noch zum Doppelturnier. Eine Nachricht haben wir noch. Billie Jean King Cup. Da ist die Auslosung gewesen für die Finals. Vom 12. bis 20. November 2024 finden die Billie Jean King Cup in Finals in Sevilla statt. Letztes Jahr mit einer Gruppenphase. Dieses Jahr wurde kurz vorher bekannt gegeben, nee, wir haben diesmal nur eine ganz normale Auslosung. Ein 12er Feld in ein 16er Feld gedrängt worden. 4 Nationen mit einem Freilos. Das sind Kanada, Australien, Tschechien und Italien. Und die anderen 8 Nationen machen erstmal quasi das Achtelfinale. Und Deutschland ist gewählt oder gelost worden gegen Großbritannien. Irgendwann am 12. oder 13. November, wenn sie gewinnen sollten, würden sie dann im Viertelfinale auf Kanada treffen. Dass der Billie Jean King Cup so ein bisschen an Bedeutung verloren hat, lässt sich daraus auch durchaus zeigen, wie mit den Regularien umgegangen wird.
Ja, also es hat irgendwie sowas von, keine Ahnung, ne? Sagen wir mal so. Man würde auf andere Sportarten zeigen und lachen, wenn das passieren würde, dass da einfach mal ganz kurz alles auf den Kopf gestellt wird. Vor allem nachdem ja noch ausgespielt wurde unter den alten Regeln in der Annahme, dass wir in eine Gruppenphase gehen und zack, Haben wir das hier? Gut, es kam dann ja noch mit der zeitgleichen Ankündigung, dass sich der Billie Jean King Cup und der Davis Cup überschneiden werden zum Ende hin. Also Finale oder quasi die Halbfinals und Finals bei den Damen werden dann noch zeitgleich gespielt zum Anfang der Herren. Vielleicht eine ganz nette Idee. Ich bin gespannt, ob die Herren auch noch dieselbe Änderung verpasst bekommen. Kann ich mir vorstellen, wenn vielleicht auch erst im nächsten Jahr. Und an sich sieht das Ganze ja aus wie ein sehr offener Wettbewerb. Also wir wissen natürlich überhaupt nicht, wer spielen wird. Wenn Kanada jetzt mit voller Kapelle dabei ist, dann sind die einer der Favoriten. Wenn nicht, dann nicht. Deutschland gegen Großbritannien halte ich jetzt für absolut auf Augenhöhe. Und dann muss man eben mal gucken, wer sonst antritt. Ich meine, vielleicht ist Świątek dabei. Sind die Polinnen auf einmal die großen Mitfavoritinnen? Tritt sie nicht an, dann nicht. Aber mal gucken, wie viele Änderungen wir noch sehen werden. Billie Jean King Cup und Davis Cup in den nächsten Monaten und Jahren.
Es wird ja auch interessant zu sehen sein, welche Nationen dann ihre Spitzenspielerinnen noch bringen können nach Olympia. Wir haben jetzt ein toll besetzte Qualifikation gesehen, auch weil die Spielerinnen noch ihre Verpflichtung erfüllen mussten, um dann bei Olympia damit dabei zu sein. Ich hoffe sehr, dass wir da noch ein gutes Turnier erleben werden und dass wir dort dann auch möglichst viele Spielerinnen und Spielerinnen erleben werden, die auch ein bisschen Tickets verkaufen zum Beispiel.
Ja, und an sich wird es den Spielerinnen jetzt ja auch leichter gemacht. Das Problem war bei den letzten Ausgaben, dass der Billie Jean King Cup quasi 24 Stunden angefangen hat nach den WTA Finals, also dem Finale der Finals, und dass dadurch dann die absoluten Spitzenspielerinnen gesagt haben, nee, danke, also das schenken wir uns jetzt, vor allem, wenn wir in zwei Gruppenmatches antreten müssen. Das ist hier einfacher, gerade natürlich auch durch diese Buys, dass da ein bisschen mehr Zeit reingebracht wurde. Trotzdem ist die Frage, wie viel hat der noch an Renommee, der Billie Jean King Cup, dass er jetzt wirklich alle großen Namen anzieht? Wir haben bei den Herren über die Jahre gesehen, war nicht der Fall. Vielleicht ist hier jetzt auch so, dass wir eben ein oder zwei der absoluten Spitzenspielerinnen sehen werden und dann ist das Land Favorit. Vielleicht auch nicht, aber müssen wir jetzt mal abwarten.
Wir werden abwarten und im November natürlich darüber sprechen, wenn es in Sevilla dann um den Billie Jean King Cup geht. Wenn wir uns gleich wieder hören, dann werden wir über das Herrenturnier sprechen. Und die Herren haben am Ende ein ziemliches Überraschungsfinale gehabt. Lag auch daran, dass sehr viele Favoriten entweder nicht gut drauf waren oder verletzt waren. Und Rafael Nadal hat so ein bisschen die Schlagzeilen beherrscht der letzten Woche. Das alles gleich hier bei Chip and Charge, dem Tennis Talk.
Buenos Aires am 16. Oktober 2024. Liam Payne stürzt vom Balkon seines Hotelzimmers. Mit 31 Jahren, in seinem Blut Alkohol, Kokain, Antidepressiva. War es ein Unfall? Ein Suizid? Oder hätte dieser Tod verhindert werden können? Der Ex-One Direction Star wurde mit 16 berühmt, eilte danach von Recall zu Recall, von Bühne zu Bühne. Rückfälle, Therapieabbrüche, Neustarts inklusive, aber trotzdem, es ging immer weiter. In dieser Folge von Tatort Musik geht es nicht nur um seinen Sturz, sondern vor allem um die Frage, warum in diesem Geschäft kaum jemand mal rechtzeitig Stopp sagt. Liam Payne, Recall bis in den Tod. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
Andrei Rublev gewinnt zum zweiten Mal in seiner Karriere ein Masters 1000 Turnier. Die Mutua Madrid Open gewinnt er in einem durchaus sehr, sehr spannenden Match gegen Felix Auger-Aliassime mit 4:6, 7:5 und 7:5. Und Philipp, wir müssen, und ich möchte niemanden in irgendeiner Weise Erfolge kleinreden oder in irgendeiner Weise was wegnehmen oder so. Andrei Rublev hat den Tausender-Titel hier geholt, hat ganz zu Recht 1000 Punkte mitgenommen etc. Alles klar, super. Ich möchte ein Sternchen an diesem Titel dran heften, weil dieses Turnier war ungleich wie ganz viele andere. Es waren so viele Verletzungen dabei, es waren so viele Absagen dabei. Es sind so viele formschwache Spieler im Moment dabei. Dass jemand wie Andrei Rublev, der in den letzten Wochen keinen Möbelwagen getroffen hat, dass der dieses Turnier gewinnt, ist eine ziemliche Überraschung.
Wahrscheinlich nicht ganz so große Überraschung, wie das Auger-Aliassime hier im Finale stand. Aber schon eine große Überraschung, würde ich dir zustimmen. Und es hat mich so ein bisschen erinnert an die Phase vor 2-3 Jahren, wo wir so den Übergang hatten, als Federer zurückgetreten ist, Nadal nicht mehr regelmäßig gespielt hat, Djokovic aufgehört hat, bei den in Anführungszeichen kleineren Turnieren noch regelmäßig anzutreten und sich das Feld so ein bisschen durchsortiert hat und wir immer mal wieder überraschende Masters-Turniere hatten. Hier ist es jetzt halt wirklich auf ziemlich spektakuläre Weise auseinandergefallen. Und das sind vier Spieler oder drei von vier Spielern, da würde ich jetzt mal Rublev ausnehmen, wo ich nicht überrascht wäre, wenn die zum Beispiel auch in Wimbledon einen Lauf hinlegen. Das können wir jetzt hier, glaube ich, nochmal nehmen, das Beispiel, weil das alle Spieler sind, denen solche Bedingungen liegen. Aber dass hier alles zusammenkommt und dass die vier hier ins Halbfinale kommen und dass alle Spitzenspieler ausscheiden oder nicht antreten und dass Rublev eben aus der Formkrise kommt, nach vier verlorenen Matches und das Ding hier gewinnt, das ist in seiner Häufung dann natürlich schon sehr überraschend.
Rublev hat gute Siege. Das Match gegen Carlos Alcaraz 4-6, 6-3, 6-2. Ja, Alcaraz hat Probleme mit seinem Arm, hat Probleme dann auch mit seiner Form. Tellen Griekspoor in zwei Sätzen besiegt, ist auch kein schlechter Sieg. Gegen Alejandro Davidovic Fokina würde ich ihn in 90% der Fällen favorisieren. Facundo Bagnis in der ersten Runde 6-1, 6-4. Er hatte gute Siege dabei, auch der Sieg gegen Taylor Fritz im Halbfinale mit 6-4 und 6-3. Das ist alles in Ordnung, das sind alles gute Siege. Er hat sehr gut gespielt, das muss man auch dazu sagen. Aber er ist so ein bisschen auf einer Welle gesurft von einerseits. Er hat nicht die ganz großen Gegner bekommen für diesen Sandplatz, außer jetzt Alcaraz. Und auf der anderen Seite haben sich auf der anderen Seite die Spieler alle gegenseitig das weggenommen. Und wie gesagt, man muss vielleicht hier ein kleines Sternchen dran machen, weil das ist ein am Ende Sieg gewesen, der unter glücklichen Umständen zustande kommt.
Ja. Und trotzdem war halt da, ne?
Ja,
also,
ja.
Das hätte sich, glaube ich, David Ferrer so häufig gewünscht in seiner Karriere zum Beispiel. Ja. Und eben, mich hat jetzt, wenn ich ehrlich bin, der Ort überrascht. Wäre das jetzt in Rom passiert, da hätte ich gesagt, ja, okay. Ich meine, er hat Monte Carlo in der Vergangenheit gewonnen. Mhm. Er ist ein sehr toller Angriffsspieler. Aber ich hätte nicht gedacht, dass Madrid der Ort sein wird, an dem ihm das gelingt. Und das war jetzt wirklich schon sehr erstaunlich. Auf der anderen Seite kann man sagen, sammelt sich natürlich schon ein ziemlich beeindruckendes Renommee, hat jetzt in Europa auch schon relativ viele der großen Sandplatztitel gewonnen. Und wenn sein Durchbruch jetzt mal in ein Halbfinale kommt, dann wahrscheinlich am ehesten bei den French Open. Also da gibt es sicherlich auch zwei, drei Spieler, die er nicht besiegen kann. Aber gegen andere wird er da wahrscheinlich schon bessere Chancen haben, gegen die er auf einem normalen Hardcourt irgendwie ziemlich klarer Außenseiter wäre. So die Medvedevs, Zverevs dieser Welt, könnte ich mir vorstellen, die besiegt er eher bei den French Open als jetzt woanders. Und ja, wahrscheinlich hat sich jetzt durch die 1000 Punkte so ziemlich genau zusammengefunden, was er vermutlich in den letzten 4-5 Turnieren gewonnen hätte, wäre er da nicht in die, ich würde es jetzt mal sagen, Sinnkrise gestürzt nach seiner Disqualifikation. Und so ist es wahrscheinlich am Ende ziemlich genauso gekommen, wie sonst auch gekommen wäre, nur dass sich die Turniere halt alle bei einem Turnier auf einmal gesammelt haben.
Auf der anderen Seite musst du natürlich dann auch sagen, es gibt einen Spieler, der sich wieder in Form gespielt hat, wo alle anderen so ein bisschen strugglen im Moment. Der eine mit Formschwäche, der andere mit der Gesundheit. Und das muss man ihm dann ja auch hoch anrechnen, dass er sagt, okay, ich bin wieder in der Form und ist jetzt vielleicht dann auch in einer Form, in der er in Rom einen ganz tiefen Run haben kann.
Ja, und da hätte ich es eher erwartet, dass er da irgendwie zurückfindet. Und man muss auch sagen, wenn man jetzt so ein bisschen einfach alleine auf die Zahlen guckt, er hat extrem gut aufgeschlagen in diesem Turnier. Er hat wirklich sehr gut retourniert. Also beides war ziemlich am Maximum für seine Verhältnisse. Man hat im Finale dann gesehen, was der Unterschied ist zwischen einer leicht überdurchschnittlichen Rückhand und einer leicht unterdurchschnittlichen Rückhand. Und das hat Rublev im Vergleich. Wir vergleichen ihn häufig mit der absoluten Spitze und da stinkt seine Rückhand auch ab. Aber dann vergleicht man es halt mit einem Auger Aliassime und sieht, naja, gut, dafür reicht es dann aber auch. Und die Vorhand ist natürlich immer noch eine der besseren auf der Tour. Und von daher, es ist halt einfach so, wir sind so dran gewöhnt, dass die Spitze dominiert, erst durch die Big Four und jetzt haben sich da oben schon wieder vier festgesetzt. Und dass so ein Überraschungserfolg kommt, sind wir irgendwie gar nicht gewöhnt. Ist jetzt aber natürlich früher auch häufiger passiert. Also weiß ich, in den 90ern, Nullern sind schon eher mal die Rublevs dieser Welt bei so einem Turnier durchgekommen.
Du hast es ja nicht so mit Popkultur, ne? Aber es gibt diese eine Szene in Pulp Fiction, wo Vincent Vega, also John Travolta, in der Wohnung steht und sich fragt, wo denn die Stimme herkommt, die ihm gerade sagt hier, was möchtest du denn noch was trinken oder so. Und diesen Blick, den hatte, glaube ich, auch Félix Auger-Aliassime irgendwann in der letzten Woche. Weil der hat ein Turnier ungleich wie alle anderen gehabt. Der hat in der ersten Runde gegen Yoshihito Nishioka in 3 Sätzen gewonnen. Da musste er sehr stark kämpfen. Yoshihito Nishioka auch eigentlich ein Spieler, dem man genau in Madrid ein ganz gutes Ergebnis zutraut mit seiner Spielweise. Dann Adrian Mannarino 6-0, 6-4. Dann gegen Jakub Menschik profitierte er von der Aufgabe von Menschik 6-1, 1-0. Dann gewann er gegen Kasper Ruud. Ein gutes Spiel. 6-4, 7-5. Kasper Ruud an dem Tag nicht wirklich gut gespielt. Dann profitierte er von der Aufgabe oder von Nicht-Antreten von Jannik Sinner, stand im Halbfinale und dort spielte er 6 Spiele gegen Jerzy Lehecka. Da stand es 3-3 und dann musste Lehecka aufgeben und auf einmal stand Félix Auger-Aliassime im Finale. Jemand, der seit 1,5 Jahren kaum gute Ergebnisse hatte, im Tausenderfinale eines Masters 1000 und gewinnt dann jetzt auch noch 50 Punkte mehr, weil seit diesem Jahr gibt es 650 Punkte für den Finalisten eines Masters 1000. Ein Turnier wie gemalt für Félix Auger-Aliassime.
Ja, und das erste Tausenderfinale für ihn. Man würde denken, er hat schon so viele, ist aber nicht der Fall. Also ich meine, er ist ja auch von Leuten wie ihm hier durchaus gehypt worden über die Jahre, hat das aber noch nicht vorher geschafft und dafür hat er sich gut verkauft. Eins müssen wir vielleicht auch noch anmerken, Rublev war doch schon ganz gut am Kränkeln. Ich würde mal übersetzen, was er da erzählt hat, dass er Covid gehabt hat über die letzten Tage in Madrid. Von daher, vielleicht beißt sich Auger-Aliassime in den Hintern. Nur dann guckt man sich das Match an und dann würde ich sagen, ist er schon ziemlich ans Maximum rangekommen. Also am Anfang hat er hier, finde ich, ein sehr gutes Finale gezeigt. Die kurzen Punkte alle für sich entschieden. Dann wurden die Ballwechsel so im Schnitt ein bisschen länger. Und dann hat er angefangen, mehr Fehler zu machen, so wie wir es von ihm kennen. Und man muss auch sagen, er hat jetzt eigentlich nichts Neues über ihn gelernt. Also er hat immer noch überragenden Aufschlag, überragende Vorhand. Der Rest ist einfach nicht so gut. Und Vorhand kann halt auch ein bisschen inkonstant werden. Aber er hat, finde ich, einen richtig guten Sieg hier drin gehabt. Das war der gegen Kasper Ruud. Und er hat sich teuer verkauft im Finale. Und trotzdem, hier, glaube ich, kann man wirklich das Sternchen dran setzen und sagen, da hat jemand einfach mal Glück gehabt und kann halt die 650 ja. Punkte einfach mal einkassieren und sagen, jo, gut gelaufen, vielleicht ein bisschen wieder die Form geholt vor Wimbledon, denn da müssen wir sagen, gehört er natürlich wahrscheinlich auf die nächsten 10 Jahre noch zu den Mitfavoriten und dafür hat er sich da jetzt immerhin mal ein bisschen in Position gebracht.
Ja, und diese 650 Punkte, auch die nimmt ihm niemand und wie gesagt, ich möchte es auch überhaupt nicht sagen, hier unverdient oder so. Er hat einfach mal Glück gehabt, wie du es gesagt hast. Er hatte diesen guten Sieg gegen Kasper Ruud und am Ende steht er hier im Finale und trotzdem habe ich mir diverse Matches von ihm angeschaut und gedacht, so eine richtige Weiterentwicklung ist nach wie vor bei ihm nicht zu sehen. Das ist wie du gesagt hast, der Aufschlag ist gut, die Vorhand ist gut, aber ihm fehlt meiner Meinung nach jeglicher Esprit in Rallyes, so ein bisschen, dass man so eine Fantasie entwickelt, wie er Bälle oder wie er Ballwechsel aufbaut, dass er dann vielleicht auch mal was Überraschendes macht oder so. Das ist alles sehr, sehr Schema F bei ihm. Auf einem hohen Niveau.
Ja, auf hohem Niveau. Und das Spannende ist ja, ich merke auch, dass ich dem immer wieder anheimfalle. Wenn jemand jung ist, ist die Annahme immer, die Person wird sich weiter und weiter und weiter entwickeln. Und wir haben jetzt häufiger mal darüber gesprochen, dass sich Zverev und Tsitsipas auch nicht mehr wirklich weiterentwickelt haben. Und die sind auf extrem hohem Niveau angekommen, aber haben jetzt nicht mehr den Sprung gemacht, der Medvedev irgendwann gelungen ist, zum Beispiel. Und dann guckt man sich jemand an wie Auger-Aliassime, der ist ein bisschen die Light-Version. Der hat auch irgendwann ein Level erreicht und dann ist nicht weitergegangen. Und wenn man sich jetzt eben wirklich anguckt, die Vorhand, die hat das Zeug, zum Beispiel besser als die von Rublev zu sein und damit in den Top 3 in der Welt zu sein. Nur, die ist dann doch teilweise inkonstant, dass sie eben eher, sag ich mal, die Nummer 8 ist. Und die Rückhand, die ist nicht gut genug, um in den Top 5 zu sein. Der Aufschlag, der kann Top 5 sein. Dann haben wir hier aber dann auch ehrlicherweise gesehen, als es wirklich eng wurde, kam der Doppelfehler. Der Return reicht auch nicht für ganz oben. Er sieht super athletisch aus, ist es aber am Ende dann irgendwie in der Übersetzung auch nicht. Und hat sich in keinem der Bereiche wirklich weiterentwickelt. Und wenn er nicht die Selbstbewusstsein hat oder die Konstanz in der Vorhand, dann ist er im Moment halt irgendwie die Nummer 33 der Welt. Und wenn das läuft, ist er die Nummer 7 oder 9 in der Welt. Aber im Moment zeichnet sich nicht ab, dass es noch viel weiter nach oben gehen könnte. Die Umstände können sich immer ändern. Er kann auch irgendwas in sich entdecken. Wawrinka damals passiert. Aber wahrscheinlich ist es halt am Ende wirklich so, dass die meisten, dass man mit 20, 21 sehen kann, wer es ist. Und dann ist jetzt eher eine Überraschung, wenn die Person nochmal einen größeren Sprung macht. Und hier scheint er sich dann am Ende, trotz zum Beispiel meiner Annahmen über Jahre hinweg, einfach nicht mehr abzuzeichnen.
Eins noch gerade, von mir muss sich niemand rechtfertigen für Finale oder Titelsiege oder Titelgewinne oder so. Das hörte sich jetzt ein bisschen kritisch an, überkritisch an, was Felix Auger-Aliassime und André Rublev hier gemacht haben. Es ist einfach ein sehr spezielles Turnier gewesen hier in Madrid in den letzten zwei Wochen. Die beiden Halbfinalisten, die sollten wir auf jeden Fall auch nochmal ansprechen. Das sind auf der einen Seite hier Gilles Hetzker gewesen und auf der anderen Seite Taylor Fritz. Taylor Fritz ist mit diesen Bedingungen hier extrem gut klargekommen. Er hat gegen Luciano Darderi in der ersten Runde gewonnen, dann gegen Sebastian Baez, zwei Sandplatz-Spezialisten. Dann hat er Hubert Hurkacz besiegt in einem Duell. Wer kann den ersten Aufschlag noch zerstörender reinbringen. Dann Francisco Cerundolo in drei Sätzen besiegt. Er kam mit dem Spiel, mit diesem flachen Spiel von Cerundolo deutlich besser klar als Alexander Zverev. Und dann verlor er gegen André Rublev mit 4-6, 3-6. Für Taylor Fritz ist das sicherlich ein Turnier gewesen, was ihm sehr viel Selbstvertrauen bringt.
Ja, und der ist eigentlich auch ein ganz vernünftiger Sandplatzspieler. Also da hat in Monte Carlo schon Erfolge gehabt, eben jetzt hier. Wo wir von Spielern reden, die ein Niveau erreicht haben, kann man ganz ehrlich bei ihm auch sagen, weil ich finde, man hat hier die Stärken und Schwächen von ihm gesehen. Er hat ganz wunderbare Grundschläge, er hat einen tollen Aufschlag, aber dann guckt man sich an, was Rublev mit ihm im Halbfinale anstellt und der ist einfach in der Defensive nicht so gut. Der ist nicht so gut wie die anderen großen Typen um ihn rum. Der ist nicht so gut wie Medvedev, wie Zverev, wahrscheinlich nicht mal wie Tsitsipas, sondern der, woran es liegt.
Und er bewegt sich auf Sand, wie ich so ein bisschen auf Glatteis.
Ja, es sind viel zu große, also ich weiß nicht, wie du mich auf Glatteis bewegst, aber es sind viel zu große, teils total unsichere, dann wieder zu kleine Schritte. Es sieht immer aus, als wenn er zu spät drankommt. Er ist nicht super gut darin, in die Bälle reinzurutschen. Klar, wir haben das in Europa auch eher jetzt gelernt, wo wir drauf aufgewachsen sind, aber andere haben es auch gelernt, er nicht. Wenn man Tennis im Stand spielen würde, wäre der Typ wahrscheinlich irgendwann mal die Nummer 1 geworden, aber das tun wir halt nicht. Und von daher, es fehlt ihm halt zu den anderen. Und das kann immer sein, dass der auch mal einfach Glück hat und ein Wimbledon-Finale erreicht oder so, weil er sich da einfach fantastisch durchservieren kann. Aber man hat dann auch gesehen, wo die Limits sind in so einem Match wie gegen Rublev.
Das hat man gesehen. Und genau so bewege ich mich übrigens auch auf Glatteis, wie du es gerade beschrieben hast. Das war eine exakte Beschreibung meiner Fähigkeit, mich auf Glatteis zu bewegen. Aber Taylor Fritz hat hier das Halbfinale erreicht und wird trotzdem mit einer Menge Selbstvertrauen reingehen. Jerzy Lehetzka hat das Halbfinale erreicht, als er nach dem ersten Satz von der Aufgabe von Daniil Medvedev profitierte. Vorher hat er schon den gegeben, der Bambi erschossen hat, als er Rafael Nadal besiegte, hat gegen Thiago Monteiro in zwei Sätzen gewonnen, der wiederum gegen Stefanos Tsitsipas in einem bemerkenswerten Match gewonnen hatte und dann Hamad Medvedev in der ersten Runde. Lehetzka ist auch so ein bisschen, hat sich durchgeschlängelt, aber dem gehörten die Schlagzeilen in dieser Woche, weil er zu zwei der Matches der Woche quasi erheblich beigetragen hat. Das Match gegen Nadal und die Aufgabe von Daniil Medvedev. Und auf einmal stand er im Halbfinale. Lehetzka, richtig gutes Turnier gespielt.
Ja, und hat er auch irgendwie Potenzial, ne?
Also, das ist das Berdych-Potenzial.
Ja, halt die Frage, wird er so gut werden? Ne? Also Berdych hat schon eine verdammt gute Karriere
gehabt. Ja, das will ich gar nicht in Abrede stellen, aber es ist ähnlich. Es ist ähnlich, sauber wie Thomas Berdych. Es ist ähnlich zwischendurch langweilig.
Ja, aber ich finde, er hat mehr Ausstrahlung als Berdych.
Hat er?
Ja, finde ich schon. Also irgendwie so ein bisschen so sein Grinsen und so.
Ja gut, er hat deutlich mehr Emotionen zwischendrin als Thomas Berdych, ja.
Ja,
schwer, ne? Thomas Berdych grinste immer nur, wenn er wusste, ich bin jetzt sowieso wieder chancenlos gegen Nadal, Federer oder Djokovic.
Berdych hat halt so die Ausstrahlung von Bob dem Baumeister, ne? Da muss man halt einfach sagen, wie es ist. Also, da gefällt mir Lehetzka schon mehr. Und ich fand, dass sehr cool, wie er das Match angenommen hat gegen Nadal. Also, ich hätte es jetzt auch irgendwie schade gefunden, wenn Nadal gegen jemand rausgeflogen wäre, wo man halt auch sieht, eigentlich reicht das nicht für Top 50 oder so. Und Lehetzka könnte irgendwann mal in seiner Karriere Top 10 erreichen. Und der hat die Situation angenommen. Ich fand cool, wie er immer wieder ans Netz gegangen ist, wie er sich eben auf das Ganze eingelassen hat. Und er, finde ich, hat für seine Größe einen sehr guten Aufschlag, der nicht konstant ist, aber der sehr gut sein kann. Die Grundschläge sind beeindruckend. es fehlt was und er wird wahrscheinlich eben wie Berdych auch nicht in die Top 5 oder so vorstoßen oder in die Top 4. Aber ich fand, irgendwie war ein guter Typ für diese Woche und für diese Situation.
Das will ich nicht in Abrede. Ich klinge heute ein bisschen überkritisch. Ich klinge nicht nur komisch, weil ich heiser bin.
Gut. Ja. So muss das sein.
Lehetschka hat hier ein sehr, sehr gutes Turnier gespielt und ich schaue ihn tatsächlich sehr gerne zu. Aber Emotionen ruft er in mir halt eher wenig hervor.
Ja, also er war das perfekte Kompliment für Nadal hier in dem Turnier, finde ich.
Dann lass uns doch über Rafael Nadal sprechen. Rafael Nadal hat hier das Achtelfinale erreicht und hat dort gegen Jiří Lehecka mit 5-7 und 4-6 verloren. Vorher hat allerdings gegen Alex de Minaur, erstens Darwin Blanche mit 6-1, 6-0 gewonnen. Darwin Blanche hatte das Match allerdings schon, bevor er auf den Platz getreten war, verloren, weil er mit einem unfassbaren Respekt vor dieser Überfigur Rafael Nadal auf den Platz gegangen war, will ich dem 16-Jährigen überhaupt nicht vorwerfen. Dann gegen Alex de Minaur, die Revanche von letzter Woche, hat er gewonnen mit 7-6, 6-3. Dann hat er gegen Pedro Cachin gewonnen mit 6-1, 6-7, 6-3 und war sehr, sehr glücklich am Ende. Gegen Jiří Lehecka reichte es nicht. Bevor wir auf das Match gegen Cachin nochmal zu sprechen kommen, ich fand, es war eine gute Woche, aber ich habe den Fehler gemacht in dieser Woche, mir eine längere Zusammenfassung vom Finale French Open 2010 gegen Robin Söderling anzugucken und das miteinander zu vergleichen. Und das war sehr ungerecht von mir.
Ja, also Nadal, den wir hier gesehen haben, hat wahrscheinlich auf Sand noch ein Top-10-Niveau. Aber er war halt mal der Überspieler, ne? Und der beste Sandplatzspieler aller Zeiten. Ich glaube, das können wir sagen, trotz Borg, trotz Connors, trotz Wielers, trotz, ja, das sind wahrscheinlich vielleicht noch Djokovic und Federer, ist er wirklich für mich mit Abstand der beste Sandplatzspieler aller Zeiten. Also ist natürlich irgendwo unfair, ihn daran zu messen und trotzdem ist es vollkommen okay, ihn daran zu messen. Und man sieht halt eben, es fehlt was beim Aufschlag, das kann man auf Sand noch ausgleichen, aber es fehlt was. Es fehlt was in der Defensive. Er ist nicht mehr so gut in der Defensive. Er kommt eben nicht mehr an die extremsten Bälle ran. Das hat ihn ja ausgezeichnet. Er war immer einer der besten Offensivspieler, kombiniert damit, dass er mindestens genauso gut in der Defensive war. Und das ist er nicht mehr. Für mich ist er in der Defensive wirklich eigentlich ein relativ durchschnittlicher Top-50-Spieler im Moment auf Sand. In der Offensive, wenn er die Zeit hat, seine Vorhand einzusetzen, wenn er ins Netz kommen kann, immer noch wirklich wahrscheinlich auf Sand Top-5. Aber zusammen reicht es halt für Top-10. Und dann kommt halt irgendwie noch der Faktor dazu, der droht sich ja irgendwie jeden Moment zu verletzen. Der scheint immer noch nicht die Matchhärte zu haben. Könnte irgendwie eine saugeile Geschichte in Paris werden. Kann aber auch echt sein, dass er in der ersten Runde schon irgendwie ziemlich sang- und klanglos rausgeht.
Er spielt halt wirklich noch mit angezogener Handbremse. Wenn du seine Vorhand siehst, mit welcher Brachialität er die früher gespielt hat. Und wie gesagt, es ist unfair, den früheren Nadal mit dem jetzigen Nadal zu vergleichen. Er spielt noch mit angezogener Handbremse.
Tja, ich glaube, der hat halt einfach riesig Angst um seine Bauchmuskeln. Der hat, glaube ich, auch große Angst um sein Knie. Der hat große Angst um seinen Fuß. Und ich meine, er hat ziemlich martialische Rhetorik. Wo war es? In Barcelona irgendwie. So, er wird sterben auf dem Court in Paris. Bin gespannt, ob er da wirklich so durchziehen wird, wie er das angekündigt hat. Klar, dann ist es möglich, dass er die French Open gewinnt. Nur dann kann es eben auch sein, dass seine Karriere danach wirklich vorbei ist. So wie sie, muss man jetzt ehrlich sein, eigentlich, haben damals darüber geredet, tritt er zurück nach dem French Open-Sieg vor 2 Jahren, hätte er wahrscheinlich machen sollen. Es war wahrscheinlich das Letzte, was er seinem Körper zumuten konnte. Und vielleicht, eben, ich halte es nicht für unmöglich. Die Chance ist sicherlich höher als 1%, dass er die French Open gewinnt. Aber dann glaube ich, danach ist wirklich vorbei mit Sport. Gucken wir mal.
Was du gesagt hast, ist, dass er Angst hat um seine Bauchmuskeln. Das meine ich mit der angezogenen Handbremse, weil die Vorhand ist nun mal, gerade dieser Vorhand-Topspin, da sind die Bauchmuskeln sowas von beansprucht. Und dass er da im Moment nicht zu 100% durchzieht, da kann ich ihn auch verstehen. Und ich hoffe, dass ich ihn in 10, 15 Jahren, dass er sich gesund bewegen kann in 10, 15 Jahren. Und wir haben Beispiele gesehen, Boris Becker zum Beispiel, der sich nicht mehr zu 100% bewegen kann, leider, und der nicht mehr Tennis spielen kann. Ich wünsche Rafael Nadal nach seiner Karriere tatsächlich, dass er das hinbekommt, weil er hat sehr viel Raubbau in seinem Körper betrieben. Bevor wir auf noch ein bisschen andere Geschichten zu sprechen kommen, müssen wir auf den Vorfall, auf den Fall. Nein, da komme ich auf jeden Fall drauf. Auf den Fall Pedro Caccin zu sprechen kommen. Pedro Caccin hatte vorher gesagt, Rafael Nadal ist mein großes Idol. Ich habe wegen ihm Tennisspielen angefangen und wollte immer so werden wie er. Dann spielte er gegen Rafael Nadal in Madrid und verliert in 3 Sätzen und bittet ihn am Netz um sein T-Shirt. Er bekommt dann auch noch ein T-Shirt von Rafael Nadal. Das hat dann den Kollegen David Law vom Tennis-Podcast dazu hinreißen lassen, auf Twitter zu sagen, ja Leute, jemanden nach seinem Trikot auf dem Spielfeld zu fragen, das ist es nicht. Was ist deine Einschätzung dazu?
Also ganz ehrlich, Einschätzung wäre so scheißegal. Jetzt mal die etwas nuanciertere. Ich kann das schon verstehen, dass sich da manche drüber ärgern. Wir haben die Diskussion ja auch schon sehr lange. Wir erinnern uns vielleicht alle daran, als David Goffin dieses Match gegen Roger Federer bei den French Open hatte und nachher zum Interview antreten durfte und auch über sein Kinderzimmer reden durfte, wo die Federer-Sachen hingen. Und wir haben das auch häufig erlebt mit Federer, mit Serena, mit anderen, dass da Spieler und Spielerinnen auf den Platz gekommen sind und dann war das Match gefühlt schon verloren. Auf der anderen Seite weiß ich nicht, warum es jetzt Caccin davon abhalten sollte, danach zu fragen. Und ich finde es jetzt auch überhaupt nicht schlimm, dass er ihn gefragt hat. Und ich glaube auch nicht, dass er das Match deswegen verloren hat. Kann die Puristen verstehen. Ich meine, David Law kommt aus Großbritannien, wo man eben wirklich auch noch so ein relativ puristisches Verständnis von Tennis hat. Aber mir persönlich ist es egal. Dir?
Mir ist es auch komplett egal. Also ich habe da überhaupt nicht drüber nachgedacht. Und auf einmal geht das auf Twitter so hoch und ich denke, was ist denn da los? Muss dann auch sagen, fand ich jetzt ein kleines bisschen überheblich von David Law. Und ich kann den puristischen Ansatz total nachvollziehen. Andererseits möchte ich zu erkennen geben, dass irgendwie jeder von den Profispielern wegen irgendwem oder irgendwen mal als Vorbild bezeichnet hat. Irgendwer, ich möchte so sein wie der. Hat irgendjemand, jeder das irgendwann über irgendjemanden gesagt. Und wenn du dann die Möglichkeit hast, du bist schon ein etablierter Spieler, wenn du die Möglichkeit hast, gegen ein absolutes Überidol auf einem der wichtigsten Courts der Welt so ein Spiel abzuliefern und dann nochmal für solche Emotionen zu sorgen, beim Publikum dann auch, dann nach einem Andenken zu fragen, ja, wer bin ich denn, das zu verurteilen? Das gibt's doch nicht. Also ja, da fehlt mir das Verständnis dafür.
Ich glaube, David Law ist halt schon so Typ ehrlicher Haut, ne? Also der ist ja ein korrekter Typ irgendwie.
Ist er ja auch.
Und von daher, der kann auch gern die Meinung haben. Stört mich auch überhaupt nicht, dass er sie geäußert hat. Ich meine, da haben sich dann ja auch die üblichen Verdächtigen wieder eingemischt. Ich habe jetzt nur die Antwort von Kyrgios gesehen. Ich ahne schon, wer sonst da noch vorbeigeguckt hat. Das wollen wir wahrscheinlich am liebsten einfach ignorieren und sagt uns wahrscheinlich auch viel über moderne soziale Medien. Aber ja, ich glaube, die Argumentation von Leuten wie ihm lief dann ja so, ja, dann soll er ihn doch irgendwie im Dings fragen, in der Kabine. Auf der anderen Seite, warum?
Ne? Ja.
Also,
warum?
Ich glaube, wir sind da beide einer Meinung. Aber es ist doch schön, wenn sowas dann mal zu einer Diskussion führt.
Ja. Eins möchte ich noch gerade ansprechen, weil ich das Match kommentiert habe. Thiago Monteiro gegen Stefanos Tsitsipas hatte eine Aufschlagquote von einem Ende von über 90%, hat, glaube ich, 4 oder 5 Punkte bei eigenem Aufschlag abgegeben. Und Stefanos Tsitsipas, der mit einer Bärenform reingekommen war in dieses Turnier, hatte überhaupt keine Chance. Ich möchte nicht sagen, dass Stefanos Tsitsipas hier einen Schritt zurück gemacht hat. Er ist an einem Aufschlag oder in ein Aufschlaggewitter reingekommen. Was Thiago Monteiro dort abgeliefert hat, das war allererste Aufschlagskunst. Das war ein Wahnsinnsmatch.
Ja, und wir wissen auch, Tsitsipas liegt Madrid nicht unbedingt. Das hat man vorher auch angesprochen. Ich würde da jetzt auch nichts draus rauslesen. Aber für jemanden wie Monteiro ist das eine geile Geschichte.
Ja.
Also ich meine, so viele Tsitsipases dieser Welt hat er jetzt auch noch nicht geschlagen. Und das dann bei so einem großen Turnier und halt nicht bei einem 250er oder so, sondern wirklich bei einem 1000er mit allem Spotlight drauf, ist für ihn noch eine super Sache. Und ich glaube, Tsitsipas kann das sehr gut verkraften.
Dann müssen wir noch über Alexander Zverev sprechen. Und über, können wir auch noch über Leonard Schof sprechen. Als erstes über Alexander Zverev. Zverev hat in der ersten Runde gegen Borna Coric gewonnen mit 6-3, 6-2. Dann hat er gegen Denis Shapovalov mit 6-4, 7-5 gewonnen. Und dann gegen Francisco Cerúndolo mit 3-6 und 4-6 verloren. Und es war eine, das kann man sagen, sehr schwache Leistung von Alexander Zverev. Ich bin da etwas Größerem auf der Spur. Das ist keine Detektivarbeit und keine Detektivgeschichte. Aber in mir hat sich der Eindruck verfestigt, auch nach den ganzen, in den letzten anderthalb Jahren immer wieder Problemen gegen ihm unbekannte Spieler bei Grand Slams in der ersten Runde zum Beispiel. Jetzt Lukas Klein, dann in Wimbledon haben wir das schon in der ersten Runde gesehen, wo er sich umgeguckt hat und gesagt hat, hier, ich wusste gar nicht, dass der so hart aufschlagen kann. Alexander Zverev geht in Matches gegen Spieler, gegen die er vorher noch nicht gespielt hat, unvorbereitet rein. Das ist meine These, die ich hier habe. Und auch gegen Francisco Cerúndolo war er unvorbereitet. Er wusste nicht, wie Francisco Cerúndolo mit seiner Rückhand die Linie entlang Winner schlagen kann, dass er sehr flach spielen kann, obwohl er argentinischer Sandplatzspezialist ist. Er war nicht vorbereitet. Und ich glaube, das ist eins der Themen, die Alexander Zverev daran hindern, in Zukunft große Erfolge einzufahren. Weil ich habe dann auch ein Interview mit Mischa Zverev vor dem Match gesehen, auch bei Sky. Und da wurde er dann gefragt, wie ist denn die Vorbereitung jetzt auf Cerúndolo? Und dann sagte Mischa so sinngemäß, naja, da geht es gar nicht mehr darum, wie er spielt oder wie er eine Vorhand oder Rückhand spielt, sondern nur, wie er reagiert bei Ständen 30 beide, 5-5 und so weiter. Und ich behaupte, das ist eins der Felder oder das ist das Feld, in das Alexander Zverev überhaupt noch nicht eingetaucht ist. Vorbereitung gegen ihm unbekannte Gegner und das am meisten Potenzial hat, noch für ihn zu bergen. Und ich bezweifle es, dass er das überhaupt bergen möchte, dieses Potenzial.
Ja, ich meine, sehr auffällig war das ja, jetzt habe ich gerade, Watanabe hieß der, der Japaner letztes Jahr in Wimbledon, wo Zverev dann ja nachher auch ein bisschen nicht so erfreut war über sein eigenes Team. Und ich hatte jetzt eben schon gesagt, er ist wie Tsitsipas im Vergleich zu Medvedev und der absoluten Spitze, die wir über die letzten Jahre gesehen haben, nicht mal gewachsen. Und das ist natürlich
Watanuki,
auch eine,
Entschuldigung, ist Josuke Watanuki. Ja.
Ist natürlich auch eine Form von wachsen wollen. Ne? Man kann sich vorstellen, dass ist jetzt so unfair, andere Namen rauszuholen, aber ich bin mir eigentlich wirklich, auch von allem, was ich mitbekommen habe, bei jemand wie Federer oder Djokovic, sicher, dass die da auf solche Gegner einfach sehr gut eingestellt gewesen sind. Und dass da extrem viel Arbeit gemacht wurde. Und man kann das nicht, glaube ich, von jemandem verlangen, außerhalb seiner Persönlichkeit zu agieren. Und er ist ein anderer Typ als zum Beispiel jemand wie Djokovic. Aber es gibt eben auch schon einen Grund, warum jemand wie Djokovic halt immer besser geworden ist. Und wie gesagt, Zverev befindet sich da in Gesellschaft von wahrscheinlich 98% der Top 100 oder so. Und es gibt aber eben diese 2%, die über ihm stehen. Und nicht nur, weil sie viel besser, nicht nur, weil sie irgendwie bessere Tennisspieler sind oder besser veranlagt sind, sondern eben auch, weil da, ich meine, es gibt diese berühmten Djokovic-Geschichten, was gönnt er sich? Eine Dattel am Tag und wenn mal ein Grand Slam gewonnen wurde, irgendwie eine Rippe von der Schokolade. Das weiß ich nicht, wie es bei Zverev läuft, aber das ist Djokovic als Typ, ne? Und so wird er mit jeder Situation im Leben umgehen.
Als erstes ist es mir damals aufgefallen bei Watanuki. Das habe ich dann so ein bisschen verlacht, weil dann hieß es, ja, wir waren nicht zu 100% vorbereitet. Beim zweiten Mal, wo ich wirklich aufgehorcht habe, war dieses Jahr bei den Australian Open gegen Lukas Klein, wo Zverev irgendwann gesagt hat, naja, irgendwann im dritten, vierten Satz wusste ich, wo die Patterns sind von Lukas Klein. Und ich dachte, selbst ich habe Lukas Klein letztes Jahr 7-8 Mal gesehen. Und das nur an meinem zweiten oder dritten Bildschirm auf irgendeinem Challenger-Turnier. Und dann gab es in München die Situation, wo es dann heißt, naja, nicht zu viel Vorbereitung auf die Matches, beziehungsweise wir wollen ihn nicht mit zu viel Informationen füttern, weil das bringt ihn auch durcheinander. Jetzt dann diese Geschichte mit, naja, wir wollen mal gucken, wie es ist. Er weiß nicht, gegen wen er spielt. Und das ist ja auf der einen Seite dann auch noch eine richtig gute Nachricht, weil was mit diesem Talent alles möglich ist, ohne sich überhaupt auf die Spiele oder auf die Matches vorzubereiten. Und ich will nicht sagen, dass er sich gar nicht vorbereitet, aber er geht in solche Matches gegen ihn unbekannte Spieler, geht er nicht mit der nötigen Vorbereitung ein. Das ist meine These, die ich jetzt im Moment habe.
Ja, die werden wir nicht endgültig beweisen können. Und wir haben jetzt über Talent
aber
gesprochen.
Aber wir kriegen immer wieder Hinweise und Andeutungen. Also,
ich denke auch, dass so ist. Ich meine, ich habe es ja auch versucht zu unterfüttern. Ja. Und ja, es ist natürlich auch ein Talent. Wir wissen, in den Top 100 laufen irgendwie 80 rum, die wahrscheinlich das physische und technische Talent haben, um die Nummer 1 zu sein. Aber es gibt eben Leute, die es am Ende durchziehen können. Und das sind gar nicht mal die, von denen man das unbedingt erwarten würde. Weil wie gesagt, mit Anfang 20 weiß man eigentlich, mit wem man es zu tun hat. Aber es gibt welche, die das Talent haben, das dann auch komplett durchzuziehen. Und die gibt es ja auch im Leben. Also es gibt ja einfach Leute, die in der Lage sind, auf hohem Niveau etwas über Jahre durchzuziehen, was andere nicht können. Und auch Disziplin oder Durchhaltevermögen oder alles andere, was da drin steckt, ist eine Frage von Talent, was man heben können muss. Und manche haben es und manche haben es vielleicht nicht im selben Maße zumindest.
Lass uns mal über Jan-Lennard Struff am Ende sprechen hier. Jan-Lennard Struff hat hier wieder ein richtig gutes Turnier geliefert. Er hatte 600 Punkte zu verteidigen, hat in München gewonnen. Dadurch hat er das schon ein bisschen abgefedert, dieses Turnier in Madrid. Und trotzdem hat er hier ein erstaunliches Turnier nochmal hingelegt. Raum Unar hat er besiegt mit 6:1, 7:5. Dann gegen Hugo Humbert mit 7:5 und 6:4 gewonnen. Mit einer Kompromisslosigkeit, gerade nach Aufschlag und nach Vorhand, die von einem wirklich bemerkenswerten Selbstvertrauen äußert. Und dann hatte er Carlos Alcaraz am Rande der Niederlage. 3:6, 7:6, 6:7, 7:4 im Tiebreak des dritten Satzes. Es war die Neuauflage des Matches letztes Jahr. Am Ende steht eine ganz knappe Niederlage. Aber Jan-Lennard Struff, der jetzt in der Weltrangliste auf ungefähr 40 wieder zurückgefallen ist, um den müssen wir uns gerade, glaube ich, keine Sorgen machen, weil das war wieder eine richtig gute Leistung. Und ich glaube, wir werden ihn relativ schnell wieder unter den Gesetzten sehen. Ob es für Paris reichen wird, das steht zur Debatte. Aber das war wieder ein richtig gutes Turnier von ihm.
Ja, und das Schöne ist doch irgendwie, jemand wie Alcaraz, der wird man in die Hall of Fame einziehen. Weiß ich, der holt irgendwas zwischen 8 und 18 Grand-Slam-Titel oder so. Und dann wird er in 15 Jahren gefragt werden, und wer waren die schweren Gegner? Und der wird sich an Struff halt erinnern.
Ja.
Auch wenn er bis dahin, weiß der Geier, 10-mal gegen Sinner irgendwie große Matches gespielt hat und gegen Leute, die wir jetzt noch gar nicht kennen. Aber Struff ist dann halt doch eine relativ große Fußnote. Und das ist doch cool, irgendwie die große Fußnote in der Karriere von jemand zu sein, der sehr gute Chancen hat, mal zu den Besten zu gehören, die das Tennis hatte. Und er hat ja auch vorher schon gegen ihn gespielt. Er hat ihm immer Schwierigkeiten bereitet. Und ich glaube, er geht auch in eine Schwäche von Alcaraz rein. Alcaraz will Matches offensiv lösen. Dabei hat er die körperlichen Voraussetzungen, auch einfach mal zu absorbieren, ein bisschen defensiver zu spielen. Es scheint ihn was zurückzuhalten, macht ihn ja jetzt auch als Spieler irgendwie sympathisch. Und da kann Struff reinstechen. Und das hat er jetzt mehrere Male unter Beweis gestellt. Und es sind ja auch sehr spektakuläre Matches. Und würde sagen, da ist er im Moment einfach ein für Alcaraz sehr unangenehmes Matchup. Und für ihn ist es ein sehr gutes Matchup gegen einen absoluten Spitzenspieler. Und das passiert einem jetzt ja in den Ranking-Regionen von Struff auch nicht alle Tage.
Nee, absolut nicht. Und Struff hat hier, wie gesagt, ein sehr gutes Turnier gespielt. Er ist diese Woche wieder in Rom dabei. Dieses Mal ist er nicht gesetzt. Er wird in der zweiten Runde schon auf einen gesetzten Spieler treffen können. Ich gucke jetzt nochmal gerade nach. Ja, er kann auf Stefanos Tsitsipas in der zweiten Runde treffen. Erste Runde gegen Pedro Cachin. Pedro Cachin wird ihn jedenfalls nicht nach dem T-Shirt fragen. Das steht, glaube ich, fest.
Würde Cachin auch nicht passen.
Das ist auf gar keinen Fall. Nein. Eine Nachricht haben wir noch von den Herren. Und da können wir einmal noch gerade drauf zu sprechen kommen. Jannik Sinner hat für Rom abgesagt. Novak Djokovic ist in Rom nicht mit dabei. Entschuldigung, Novak Djokovic ist in Rom mit dabei, man wird ein bisschen durcheinander mit den ganzen Absagen. Carlos Alcaraz ist in Rom nicht dabei und Jannik Sinner hat gesagt, es stehe sogar zur Debatte eventuell, dass er die French Open ausfallen wird, weil diese Hüftproblematik, die er sich in Madrid zugezogen hat, das könnte sein, dass das etwas Größeres ist.
Ja, ist extrem unglücklich gelaufen, ne, bei den Herren. Wenn wir jetzt mal eben kurz ein bisschen über die Spitze drüber gucken, wirklich Djokovic als der große Gewinner. Ich meine, der hat sich hier noch den Laureus Award abgeholt und davon ab wird er, hat er seinen Fitnesstrainer noch rausgeworfen und hat sich den alten zurückgeholt. Und der wird sich hier in Topform bringen, das wissen wir. Der wird in Rom um den Titel mitspielen und bei dem French Open auch. Also da müssen wir uns, glaube ich, gar keine Sorgen machen. Und wenn wir jetzt rüber gucken, eben zu den Herausforderern, Sinner, da kann ich mir vorstellen, Hüfte ist auch exakt die Art von Verletzung, wo man natürlich sehr, sehr vorsichtig sein muss, dass da nicht mehr passiert. Dann gucke ich hier weiter im Draw. Medvedev, sah aus nach, würde ich sagen, Meniskus oder so. Nicht Meniskus, was hat man? Hier oben am Oberschenkel, fällt mir jetzt gerade nicht ein. Das, da habe ich mal gezeigt, dass ich kein medizinisches Wissen habe.
Adduktoren.
Adduktoren, natürlich. Mhm. Auch super schwer, wissen wir, hat in der Vergangenheit Probleme mit gehabt. Alcaraz, die ganze Geschichte mit dem Arm ist natürlich extrem unglücklich. Also damit sind die drei schon mal zumindest mit einem großen Fragezeichen ausgestattet. Dahinter haben wir abseits von Tsitsipas und Ruud ziemlich große Formprobleme. Also, ich meine, es läuft mal wieder absolut ideal für Djokovic, ne? Kann sich alles noch ändern, aber der wird sich heute Morgen noch 5 Minuten länger mit Freude gestreckt haben.
Und vielleicht sogar noch eine Reiswaffel gegessen haben.
Ja.
Oder einen Dattel. Ja, also ein paar Verletzungsprobleme Richtung Rom und dann auch Richtung Paris. Ein Spieler, der in Paris in der Quali wird antreten müssen und auch hier in Rom antritt in Paris, das ist Diego Schwartzmann und der hat in dieser Woche bekannt gegeben, dass er nächstes Jahr in Argentinien sein letztes Turnier spielen wird und danach seine Karriere beenden wird. Diego Schwartzmann ist in den letzten Jahren ja sportlich vom Pferd gefallen. Die Ergebnisse kamen einfach nicht mehr. Er hat alles aus seiner Karriere rausgeholt für jemanden, der keine 1,70 groß ist. Man hatte schon so ein bisschen das Gefühl, dass das Feuer in ihm erloschen war, weil er hat überhaupt keine Lust anscheinend auf die Challenger-Turniere und versucht sich in den Qualis der größeren Turniere. Und da kommt er auch nicht mehr so richtig rein und scheitert dann früh dann auch in Qualifikationen. Aber er ist einer der buntesten Farbtupfer rein spielerisch, die wir in den letzten Jahren gesehen haben.
Ja, wirkt ja auch wie ein total netter Typ, ne? Also der wirkt jetzt wirklich einfach durch und durch sympathisch. Und das ist ja zum Beispiel, wo wir über unangenehme Matchups geredet haben, der hat Nadal durchaus gefordert in den letzten Jahren, auch in Paris, in einer Art und Weise, wie es manchmal selbst den Spitzenspielern, also absoluten Spitzenspielern nicht gelungen ist. Und kann mir vorstellen, absolutes Vorbild für andere Spieler, die nicht ganz so groß gewachsen sind. Ich meine, wir denken an Sebastian Baez und eben wirklich Typ, coole Socke und kann mir auch vorstellen, dass der irgendwie noch im Tennis drinbleiben wird, in welcher Funktion auch immer.
Das glaube ich auch und Juan Martín del Potro hat ihm schon gratuliert und ich glaube auch, dass die anderen Spieler aus Argentinien zu ihm aufschauen und wie gesagt, das Feuer, das große, kompetitive Feuer scheint so ein bisschen zu erloschen zu sein, weil die Challenger-Tour, die sich viele andere Spieler antun und versuchen, dann dort wieder in Form zu kommen, die tut er sich nicht an und nächstes Jahr im Februar in Argentinien wird dann sein letztes Turnier sein. Das war's mit der heutigen Ausgabe von Chip and Charge, dem Tennis Talk. Ich hab's geschafft. Ihr habt es auch geschafft. Das nächste Mal wird garantiert nicht so eine Stimme euch begrüßen. Vielen Dank und es tut mir nochmal leid, dass es mit der Stimme nicht so richtig geklappt hat. Wenn euch das gefällt, was wir machen, freuen wir uns über Bewertungen, Rezensionen auf iTunes und auf Spotify. Folgt uns bei Twitter, Instagram und Blue Sky. Und wenn euch das so gut gefällt, dass ihr sagt, Mensch, den möchte ich auch finanziell unterstützen, weil vor allen Dingen morgen in 2 Wochen geht's für mich nach Paris los. Dass ihr den Podcast dort unterstützen wollt, weil da wird es wieder täglich einen Podcast geben, dann freuen wir uns darüber. In den Shownotes sind die Links zu PayPal und zu Steady. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
Endlich geht sie los, die Formel 1 Saison 2026. Uns steht ein besonderes Jahr bevor, denn es gibt neue Regeln, es gibt neue Autos und es gibt neue Teams, darunter auch Audi. Die spannenden Fragen zur Formel 1 Saison 2026 haben wir euch in der XXL Saisonvorschau von Starting Grid beantwortet. Dennis Lewandowski und ich, Kevin Scheuren, haben euch auf den neuesten Stand gebracht, haben über alle Teams, alle Fahrer und alle wichtigen Informationen gesprochen, damit ihr top informiert in die Saison gehen könnt und natürlich haben wir auch getippt, gewagt und ein bisschen sicher. Generell solltet ihr euch merken, Starting Grid, jede Woche Montag neu.
Starting Grid. Keep racing.
Chip and Charge.
Der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert. Auf meinsportpodcast.de.